Leute, ich bin gerade zu US-Radio marschiert, fast wie zur Uni. Ich habe zwei ganze dicke Bücher in meinem Einkaufskorb, und zwar einmal Amor gegen Goliath. Das ist auch der Grund, ja, dieses Interviews mit Frank Schulz. Und dann habe ich tatsächlich die Blechtrommel. Ich habe die Inszenierung im Theater gesehen, also die Danziger Trilogie von Grass. Also mit zwei ganz dicken Büchern hier anmarschiert. Und Grund ist Frank Schulz, der seit, er wird es mir gleich noch genauer sagen, 7 Jahren wohl in Osnabrück lebt. Seit 8 Jahren ruft er schon rüber, ja. Ne, Frank Schulz. Er liest am kommenden Dienstag, 22.10., 19 Uhr in der Buchhandlung Zur Heide aus seinem frisch erschienenen Roman Amor gegen Goliath. Und das ist wirklich ein ganz fettes, das ist ein Mammutwerk, das ist ein Opus Magnum. 750 Seiten kann man eigentlich sagen, und es geht um Liebesdesaster, Angststörung in Zeiten der Klimakrise zwischen Osnabrück, Hamburg und Südkreta. Jetzt sage ich erstmal Hallo, Frank Schulz.
Hallo, Herr Hülsmann.
Ja, Frank Schulz. Also das freut mich wirklich, Sie mal hier zu haben.
Dankeschön.
Das ist mir auch gar nicht so lange bewusst, dass Sie in Osnabrück leben.
Ja, ich habe hier auch praktisch, bin ich ja kaum vorgekommen in der Öffentlichkeit. Also ich habe in den letzten Jahren halt an diesem Buch gearbeitet.
Ja. Ah ja, man kann eigentlich sagen, in Osnabrück gestartet damit.
Ja, das kann man sagen.
Ganz genau, cool. Genau. Dann fangen wir gleich damit an. Was hat Sie denn nach Osnabrück verschlagen? Ich tippe die Liebe.
So ist es. Genau so.
Ja. Nicht Verona, Verena.
Verena, richtig.
Ja. Verena, ja. Steckt was Romanhaftes dahinter oder?
In der Tat, aber das wird hier natürlich nicht verraten. Das ist dann doch zu privat.
Das ist dann doch zu privat.
Ja, aber ne? hat eine durchaus romanhafte Komponente.
Keine Andeutung, also nicht im Zug nach Osnabrück und nicht diese üblichen Klischees.
Ne? Nee, das nicht.
Das nicht. Ja, ne? Also wie gesagt, ich bin, sagte ich gerade schon, so ein bisschen schachmatt. Also gerade die Blechtrommel, da bin ich gerade dabei, auch nochmal über die Premiere zu schreiben. Da gab es eine eingedampfte Bühnenfassung sozusagen aus 700 oder 800 Seiten, wurden 50 Seiten rausgezogen und dann gab es eine Bühnenfassung. Und wie glücklich sind Sie denn, so ein Mammutwerk, ich lese es in der Danksagung, nach 5 Jahren intermittierenden Ächzeln, Hadern und Klagen dann endlich fertiggestellt zu haben?
Schon sehr glücklich, das muss ich wohl sagen. Also die letzten Meter waren ziemlich atemberaubend. Es war so, dass ich dem Verleger versprochen hatte, dass ich bis Ende März dieses Jahres werde abliefern können. Dafür musste ich bis Dezember letzten Jahres Ihnen versprechen, dass ich bis Ende März dieses Jahres abliefern kann. Woraufhin ich dann im Dezember noch ganz zuversichtlich war. Anfang Januar kriegte ich Corona und anschließend eine Erkältung und anschließend Ohrprobleme und anschließend Herzprobleme und so weiter, sodass ich praktisch nur noch 3 Stunden am Tag arbeiten konnte, anderthalb vormittags, anderthalb nachmittags. Und da wurde es dann auf den letzten Metern doch eng. Und insofern bin ich doch sehr glücklich, dass das noch geschafft worden ist.
Geht man an, ist ja längst nicht Ihr erster Roman. Kurz zur Erklärung, ich früher in meiner Studentenzeit oder nach der Studentenzeit kriegte immer monatlich oder zweimonatlich 2001, das waren noch Zeiten, auf dünnem Papier, die Kataloge. Da hatte ich gelesen zum Beispiel die Trilogie des laufenden Schwachsinns und ich dachte, jetzt muss ich sowas Ähnliches nochmal lesen, so in der Richtung, habe da ein bisschen geguckt. Und da kam eben auch der Debütroman Kolks Blonde Bräute vor. Wann haben Sie den geschrieben? 1991?
91 ist er erschienen, ja. Ja. Habe ich 89, 90 geschrieben, glaube ich, so um den Dreh. Und das war auch die Zeit, oder kurz davor, 88, dass ich Eckart Henscheid entdeckt habe überhaupt erst. Ich kannte ihn vorher nur als Titanic-Autor und hatte dieses komische Bändchen da beim Fressen, beim Fernsehen fällt der Vater die Kartoffel aus dem Maul oder so
ähnlich. Ja, habe ich auch gelesen. Ja,
ja. Und das hat mich jetzt nicht so dermaßen umgehauen. Und als ich dann aber jemandem, einem Bekannten erzählte, was ich gerade schreibe, was mein Erstling werden soll, nämlich ein Trinkerroman mit Szenefiguren und so weiter. Da sagte der dann, ach, das ist ja wie Eckart Henscheid, die Vollidioten. Da habe ich gedacht, wer bitte, was bitte? Hab mir das daraufhin besorgt und seitdem bin ich lebenslang ein Fan von Eckart Henscheid. geworden und geblieben. Und mein Oldtime-Favorite, Es geht in Ordnung sowieso genau, das ist eines der größten Werke, die ich so kenne.
D'accord. Also, ja, absolut. Also auch aus der Trilogie absolut meine Nummer eins, alles klar. Also das müsste ich auch durch Amor gegen Goliath, da muss man ja wirklich versinken, also da muss man ja wirklich sich auch ein bisschen Zeit nehmen.
Ja, man muss sich Zeit nehmen, man muss, wie soll ich sagen, nicht auf Handlung lesen. Es ist kein handlungsgetriebener Roman, es wird ja immer unterschieden so bei im Literaturbetrieb und überhaupt in den Feuilletons und so weiter zwischen handlungsgetriebenen Geschichten und figurengetriebenen Geschichten. Und bei mir ist es definitiv figurengetrieben und nicht handlungsgetrieben. Obwohl auch natürlich Handlung vorkommt, aber eben nicht in dem Sinne, dass man dann denkt, ja, wann geht's denn jetzt mal weiter, Herrgott, nochmal, sondern man muss sich schon darauf einlassen, dass ich nach allen Seiten abschweife, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten, weil es eben um ein ziemlich schwieriges Thema geht insgesamt in diesem Roman, nämlich die Klimakrise, den Klimawandel. Und das konnte ich jedenfalls nicht rein durch Handlung abbilden, ja, sondern das muss eben in aller möglichen Breite aus verschiedenen Perspektiven, wie gehen die einzelnen Figuren damit um? Der eine wird halt, kriegt halt eine Angstattacke, die nächste stürzt sich in den Klimaaktivismus, der dritte versucht nochmal auf den letzten Metern flotten Dreier hinzukriegen und so weiter und so weiter. Also das ist es, was mich interessiert hat, und ich wollte eben vor allem einen Gesellschaftsroman schreiben. Es ist auch ein Liebesroman, aber ich wollte eben unsere Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitrahmen, nämlich von ungefähr Jahrhundert Sommer 2018, von den ersten Streiks von Greta Thunberg bis in den September 2021, nachdem sich so die Corona-Krise ein bisschen gelockert hatte. In diesem Zeitraum, der schien mir ein sehr wichtiger Zeitraum zu sein für den auch gesellschaftlichen Wandel. In der Geschichtswissenschaft spricht man von einer Sattelzeit. Das sind die 100 Jahre zwischen Mittelalter und Moderne. Da spricht man von einer Sattelzeit, so die Übergangszeit. Und ich glaube, dass wir momentan in der Übergangszeit, oder ich hoffe es sogar, dass wir in der Übergangszeit der großen Transformation, also hin zu erneuerbaren Energien und so weiter, leben. Und dass wir das gerade noch so eben hinkriegen werden. Das hoffe ich. Also ich denke, dass es eine Umbruchzeit war. Und die wollte ich auch erstmal festhalten beispielsweise. Nichtsdestotrotz passieren natürlich in diesen 2 Jahren auch privat immer wieder was. Es gibt 3 Erzählstränge, wie Sie schon sagten, Hamburg, Osnabrück und Kreta.
Auch 3 Bücher im Prinzip, ne? Buch 1, ne? Schwäne auf der Flucht, dann Weltschmerz und Buch 3 dann Amor gegen Goliath. Genau. Parallele zur Blechtrommel, da gibt es auch 3 Bücher.
Also es gibt 3 Akte, 3 ist halt eine magische Zahl so im künstlerischen Bereich. So viel erstmal dazu.
Ja, reden wir über die Person. Also mein Lieblingsname ist ja Ricky Kottenpeter, ne? Das ist ja wirklich ein völlig Erschöpfter. Es geht ja auch eigentlich ein bisschen auch um den Erschöpfungszustand der Gesellschaft, über den ich auch oft rede. Das ist auch so meine Meinung. Also wir versammeln uns so im Homeoffice und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, vieles geht nicht mehr so richtig weiter.
Ja, ja. Ja, so ist es. Und ich habe auch das Gefühl und die Empfindung, und nicht nur wir zwei, sondern ich glaube schon eine ganze Menge Leute. Und auch das soll natürlich dann einen Unterstrom in diesem Roman bilden, dass man so ein Gefühl dafür kriegt.
Ne, also Ricky Kottenpeter, der ist ja Werbekomponist, ne? Ja. Irgendwie fällt ihm am nächsten Mal so richtig ein. Er leidet unter Angststörung.
Ja.
Eine Angststörung ist eben auch, dass ihm seine Psychologin Kathi Weyer mal vom Dampfer geht, und ja, vielleicht mal was zu dem Paar.
Also das sind 2 ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Kottenpeter ist eben eher so der Dulder, eher passiv, eher sensibel, als Musiker natürlich durchaus ein Vorteil. Kathi hingegen ist aber aktiv und birst vor Energie, und ihre Art mit Problemen umzugehen, mit großen Problemen, große Probleme anzugehen, ist eben eher was zu tun. Wird auch durchaus empfohlen. Also bei allen möglichen Ratgebern und weiß der Teufel was, wird eben geraten, wenn man das Gefühl hat, man sei nur noch ohnmächtig, dann solle man sich mit anderen zusammenschließen und gemeinsam eben was tun. Das würde eben durchaus helfen. Und diese beiden Haltungen prallen dann aufeinander. Insofern ist die Krise von Ricky zum Teil auch hausgemacht. Und ja, wenn da einer sitzt und nicht mehr Papp sagen kann und eine, die den ganzen Tag im Aktivismus am Gange ist, dann spielt vielleicht auch die Fantasie bei dem Sitzenbleiber ein bisschen verrückt. Aber vielleicht ist ja auch was dran, weil sie natürlich umgekehrt, ist halt eine heikle Dynamik, die da dann entstehen kann. Wenn sie ihren Typen da nur noch rumsitzen sieht und so, dann hat sie vielleicht auch mal die Blicke woanders oder wie auch immer. Ich will hier nichts verraten, weil das ist natürlich ein zentrales Geheimnis, um das es hier geht. Aber so ist die Dynamik bei den beiden.
Haben sich denn schon Leute aus der Nachbarschaft, Kati und Ricky, die wohnen ja wie Sie im Prinzip am Sonnenhügel in Osnabrück, haben sich schon Leute wiedererkannt? Kein Mensch. Franke, ist das uns beschrieben?
Also ich weiß gar nicht, inwieweit meine Nachbarn, wir wohnen da in so einem ganz sehr schöner Nachbarschaft, also ganz wahnsinnig nette Leute, mit denen wir da zusammen in einer ehemaligen Zigarrenfabrik leben. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt vorgedrungen sind schon mit Lesen, wenn sie überhaupt das lesen wollen. Also es ist ja keine Pflicht jetzt. Also ich arbeite zwar dran, das ist dann irgendwann, muss es jeder lesen natürlich, das ist klar. Also ich weiß es nicht genau. Klar, Leute, die uns kennen, sagen dann immer wieder, die kommen mir aber irgendwie bekannt vor. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Also ich schreibe immer gerne oder gestalte die Figuren so, dass sie zu unterschiedlichen Prozentsätzen realen Figuren gleichen. Aber sehr unterschiedlichen Prozentsätzen. Und Kati hat vielleicht zu 30% äußerlich etwas von meiner Frau. Ricky hat vielleicht zu 30% etwas von meiner, wie soll man sagen, ja, Solastalgie. Das ist ja so ein Schlüsselwort für das Symptom, was man erleidet, wenn man Klimawandel und Umweltzerstörung und so weiter sich genauer anguckt, nennt man das Solastalgie, eine Art Trauer darüber, wie es mit der Welt aussieht. Also, aber mehr ist es dann auch nicht. Also, ja, es sind wir.
Aber immerhin.
Ja, aber es ist eben nur, als ob ich mich verkleide oder irgendwie sowas. Und dann wird da ein Schuh draus. Aber man sagt ja auch nicht, dass, wie soll ich sagen, wer auch immer Marilyn Monroe die Figur so und so gewesen sei.
Sagt man ja auch nicht. Aber was Ricky Cotton Peter mit seinen Songs hat, dass ihm nichts mehr einfällt. Manchmal hat man ja auch diese Selbstzweifel oder Schreibbarrieren sicherlich auch mal in so einem umfangreichen Romanprozess.
Ja, das kommt vor. Mein alter Mentor Klaus Modig, bekannter Autor aus Oldenburg, der hat immer gesagt, aus so eine Schreibblockade durchbricht man nur durch Schreiben. Und da hat er recht. Ich habe so eine Arbeitsethik oder so eine normale Disziplin wie so ein Bürohengst. Ich fange morgens um 8 an, setze mich hin, versuche zu schreiben, wenn es nicht klappt, dann tue ich eben so, als ob, oder kommt zumindest, versuche es. Mach mittags allerdings eine längere Mittagspause, als so mancher Büroheld das machen dürfte, weil ich dann nachmittags wieder einigermaßen, ja, sagen wir mal, bin ich noch so dann wieder so auf 70-80% meiner Bio-Leistungskurve da.
Okay.
Aber im Prinzip geht das nur so, da wieder rauszukommen. Sonst, manchmal mache ich auch 2 Tage Pause oder irgendwas, aber es gibt da keine, für mich zumindest keine Patentrezepte.
Und allein schon, wenn man sie durchs Inhaltsverzeichnis, da ist ja am Ende vor den Danksagungen und Prolog gibt's, aber das Inhaltsverzeichnis, das ist ja auch ein Puzzle, das ist ja fast wie ein Kreuzworträtsel. Also wenn man, man kann dann sozusagen sich schon die Handlung so ein bisschen vorstellen, wenn man sich durchs Inhaltsverzeichnis schmökert. Was war denn der erste Impuls überhaupt, dieses Werk zu schreiben?
Der erste Impuls war ein Nachmittag auf unserer Veranda im Sommer 2018, also dem sogenannten Jahrhundertsommer, als es da monatelang eben immer so um die 30 Grad war. Und das war schön, war natürlich schönes Wetter, jeden Tag. Wir haben da jeden Tag gesessen. Ich hatte da so ein Vogelhäuschen und hatte plötzlich ein wahnsinniges Glücksgefühl, als da, ich weiß nicht, vielleicht so 6, 7, 8 Kohlmeisen zugleich umherschwirrten da und es war so schön warm und die schwirrten da rum. Ich hatte so ein Resonanzerlebnis. Ich habe ein großes Idol in Wissenschaftskreisen, also der Soziologe Hartmut Rosa, von dem verehre ich sehr. Der hat ein dickes Buch geschrieben über Resonanz, eine Soziologie einer Weltbeziehung. Und da, ich kann das auf gar keinen Fall jetzt hier kurz referieren, wenn die Resonanzachsen stumpf werden, wenn einem bestimmte Dinge überhaupt nichts mehr bedeuten beispielsweise, dann ist halt Alarm angesagt. Und ich hatte aber in dem Moment, dieser Moment mit den Kohlmeisen da, das war so wunderbar, ich hörte richtig, wie die Federn so ein bisschen flirrten, wenn sie da flatterten und so weiter. Das war ein Resonanzerleben allererster Güte. Und der Rückschlag kam aber natürlich auf dem Fuße, weil ich dachte, ja, dieser Sommer, das ist nicht mehr normal alles. Und wie soll es denn da eigentlich weitergehen? Und diese Ambivalenz, diese große Schere, die sich da auftat, das war im Grunde genommen der erste Impuls, mich mit diesem Wahnsinnsthema, mit dieser Ungeheuerlichkeit, mit der wir da konfrontiert sind, zu befassen. Und daraufhin, das war auch, als ob es so sein sollte, so in den nächsten Monaten fingen dann hier in Osnabrück auch die Vorträge an in der Uni, die Vortragsreihe über Klimawandel und so weiter. Und das war für mich, ja, das waren so Initiationserlebnisse, die mich dann da bei der Stange haben bleiben lassen.
Wie gesagt, Osnabrück, Hamburg, Südkreta. Haben Sie denn am Anfang, wie man es aus der Schule kennt, eine Art Gliederung gemacht, um sich nicht zu verlieren in diesem Riesenplot?
Jein, also wenn man alles aus der Makroperspektive sieht, dann ist das ja gar nicht so kompliziert. Also es gibt drei Erzählstränge, wie Sie ja schon sagten, einer Osnabrück, einer Hamburg, einer in noch ein Städtchen an der Oberelbe und alle drei werden dann verknotet in Südkreta. Und das kann man ja einigermaßen im Blick behalten. Also, und jeder Strang hat dann eben so seine Figuren, die sich jeweils leicht unterscheiden. Also es sind alles die gleichen, sagen wir mal so, die politische Ansicht ist von allen in etwa gleich. Es sind alle linksliberal bis grün, würde ich mal sagen, mit wertkonservativen Anstrichen teilweise. Das habe ich extra so gemacht, weil ich keine Lust hatte, einen Diskursroman zu schreiben, wo dann irgendwelche Pappkameraden, die behaupten, es gäbe den Klimawandel gar nicht, auftauchen. Die kommen bei mir zwar auch vor, aber nur als zitierte Figuren mehr oder weniger. Kurzum, ich hatte da ein Panoptikum von Figuren, die ein Panorama aufmachen, was von Kottenpeter, also vor Angst geradezu gelähmt, bis hin zu Kati, die vor Aktivismus sprüht, und in der Mitte sind dann eine pensionierte Studienrätin namens Ilona Gamasch, die schon eine lange Fahne Kämpferin für das Gute ist sozusagen und etliche Jahre Politik auf dem Buckel hat. Die ist eigentlich eher rational und eben politisch bewusst. So zwischen diesen Extremen da wollte ich die Figuren gestalten. Und das ist sozusagen in der Horizontalbewegung. Dann wusste ich, irgendwann müssen die sich eben alle treffen in Südkreta. Das habe ich dann auf eine bestimmte Art eingefädelt. Das war auch nicht so schwierig. Mhm. Also es sieht vielleicht so aus, wenn man es liest, dann denkt man, oha, das ist ja wahnsinnig komplex. Aber das geht natürlich, weil es sich immer mehr verästelt sozusagen. Ja, ja. Und wenn man in einen Ameisenhaufen guckt, dann sieht man von Weitem auch nur den Haufen. Dann geht man näher ran, dann sieht man die da alle wimmeln. Also,
ja, ja. Das ist ja auch alles schreiend komisch.
Also,
ja,
wirklich, das freut mich.
Ja, muss man schon sagen. Also ich habe, wie gesagt, ich kämpfe mich, bin noch um Seite 100, aber ich lese es auf alle Fälle, ja. Ich brauche einfach einen guten Moment. Also ich wollte es nicht mit der Brechstange lesen.
Ja.
Spaß beim Lesen haben.
Ja.
Ne? Ja, es hat eine ungeheure Komik, aber es hat da letztlich aber auch Ernst. Also steckt da viel.
Ja, ja. Ja, es ist ein schweres Thema. Es ist ein tragisches Geschehen, was da waltet. Und wie, man kann nur versuchen, aber es hat eben auch keinen Sinn, dann in Ehrfurcht vor der Katastrophe zu erstarren. Das ist ja auch sinnlos. Und das Einzige, was man dann noch hat, ist die Liebe und die Komik. Also damit muss man kämpfen. Das sind zwei durchaus scharfe Schwerter, die aber auch immer wieder geschliffen werden müssen.
Aber das Ensemble, sind ja alle ein bisschen jünger als Sie. Ne? Also Kati ist 40, Kottenpeter 39.
Richtig.
Sie sind
Büttner,
67, ist,
67. Ich bin 68. Ja, 68. Ja,
wir sind fast ein Alter. 68,
ja.
Generation 2001.
Ja, Gamasch ist mein Alter und der Büttner, der...
Büttner, zu dem noch ein Wort. Ist ein ziemlich geiler Galan, der Journalist.
Ja. Ne? Ja.
Philipp Büttner.
Den habe ich schon öfter in Erzählungen agieren lassen. Und das ist so ein der klassische Don Juan.
Ja.
Und eben so ein Typus, der sich eher aalglatt durchlaviert durch alles Mögliche. Man kann ihm nicht böse sein, aber er kriegt auch eben nie so richtig was gebacken. Und für ihn hat es vielleicht auch was Tragisches, dass er halt nur, dass er ohne Frauen einfach nicht kann. Es geht einfach nicht. Er kann nicht leben ohne Frauen und nebenbei auch ohne zu lesen. Aber immerhin hat er Albert Camus auf seiner Seite, der ja dem Don Juan durchaus eine veritable Existenz attestiert.
Und dann gibt es ja noch, ich glaube, so weit bin ich noch gar nicht, aber so ein Internet-Irwisch, Konfusius.
Ja.
Ja.
Ja, den habe ich eingeführt, um sozusagen eine, also es existiert ja in der Gesellschaft, insbesondere in der Partei FDP, so etwas wie ein, wie eine Wunderwaffe in der Fantasie sozusagen. Die Technologie wird es schon irgendwie richten.
Ja.
Wir müssen technologieoffen denken und den Ingenieuren freie Hand lassen, dann wird das schon, das kriegen die in den Griff. Das ist natürlich barer Unfug, also im Angesicht einer solchen Katastrophe, die immer näher rückt, ist das fahrlässig, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen, geschweige denn noch zu lancieren. Das darf eigentlich nicht sein. Warum sage ich das? Weil ich auf der anderen Seite, also von Seiten des Klimaaktivismus, der progressiven, der grünen Bewegung, der Linken, nichts Entsprechendes entgegenzusetzen hatte, rein poetisch gewissermaßen. Die FDP hat eine glasklare Meinung, das regelt alles die Technologie. Wir auf der anderen Seite gewissermaßen stehen da und machen dicke Backen. Und ich dachte mir, wie wäre es denn, wenn ich eine etwas rätselhafte, eine kryptische Figur entwickle, die etwas von Kabarett macht, aber ungewöhnliches Kabarett oder vielleicht auch ein groteskes Kabarett oder eine Art von Kunst, die man so schnell, Darstellungskunst, Performancekunst in Videos auf YouTube beispielsweise. Und ja, also der ist nicht zu greifen, wie Banksy nicht zu greifen ist, und der ist, lässt sich aber auch nicht interviewen und ist scheu wie so ein Reh gewissermaßen. Und der macht unseren Büttner nämlich neugierig. Ja, der empfindet eben auch so etwas wie, ja, es muss doch, vielleicht weiß der, wo es lang geht. Oder er projiziert alles, was er an Hoffnungen oder an Hoffnungen oder an Erklärungsnot hat hinsichtlich dieser Krise, projiziert er auf diesen Konfusius. Und dafür brauchte ich diese Figur, ja.
Ja, ja. Und am Ende geht man doch optimistisch raus, weil man sich bis zum Ende durchgekämpft, mit Freude bis zum Ende gelesen hat.
Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Das ist keine Wohlfühldystopie hier oder sowas. Jeder muss sich da selbst seinen Reim drauf machen. Ich konnte nur eben ein möglichst breites Spektrum an wissenschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Debatten aufmachen. Und das geht ja auch nur bis 2021. Also inzwischen sind wir schon bei 2024. Inzwischen haben die Russen die Ukraine überfallen. Inzwischen ist im Nahen Osten der Teufel los. Und das wird die ganze Klimageschichte da nicht unbedingt noch...
Der Rechtsruck hier, die Wahlen in den USA.
So ist es, ganz also, genau.
Es gibt da eigentlich wenig zu lachen. Kann man froh sein, wenn man mal sich entspannt und auch zu positiven Gedanken kommt, wenn man den Roman liest zum Beispiel. Wir freuen uns auf die Lesung natürlich bei Zur Heide in Osnabrück am 22.10. am Dienstag. Richtig angefixt, also da wäre ich ja fast am liebsten nach Berlin gefahren. Hier diese Lesung mit Karin Duwe, mit der Kollegin und mit Bjarne Mädel. Also kennt man unter anderem als Tatortreiniger und aus vielen
berühmt inzwischen, ja.
Ja.
Und zwar zu Recht.
Zu Recht,
ich finde, ja.
Genau.
Ich finde,
wie war das?
Das war super natürlich. Also ich hatte schon mal mit ihm zusammengelesen in Hamburg, in Übel und Gefährlich. Da hat er kommt ja aus Hamburg, ja, und hat den Schnack er auch super drauf und hat dann ein paar von meinen Figuren, Kaspar Spackennacken, vertont. Das war die reinste Freude. Ich habe mich selber nochmal schlapp gelacht, ja, als hätte ich meine Witze zum ersten Mal gehört. Also der ist einfach super und zudem auch noch ein Funzkuddel und sehr ganz bescheidener Mann, der aber trotzdem Ahnung hat natürlich und genau weiß, wie man jedes Wort intoniert und führt ja auch selber Regie beispielsweise und so weiter und so weiter. Also das war eine tolle Zusammenarbeit. Und Karin kenne ich auch schon länger, ja, mit der habe ich auch schon öfter zusammen Lesungen gemacht. Ist auch toll, und das, ja, also wir waren da ein ganz schönes Trio, das war sehr, 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 sehr schön.
Ja, da schreit ja danach, einen Teil des Buches vielleicht mal einzulesen, also in dieser Konstellation.
Schön wäre es ja, aber die Zeiten sind nicht so. Nee. Also ich bin nicht der auflagenstarke Autor, dass sofort die Hörbuchverlage Hurra schreien, wenn 750 Seiten Roman vorgelesen werden soll. Das kostet natürlich ein Heidengeld, sowas. Okay. Und wenn dann noch eben prominente Leser mit dabei sind, dann weiß ich, ist das wahrscheinlich einfach nicht kalkulierbar. Ich glaube nicht, dass das was wird.
Naja, also die Figuren hat man ja so richtig, die beschreiben das ja wirklich toll, die hat man ja richtig vor Augen.
Das freut
also
mich sehr.
Aber an einer Verfilmung konnte ich mir im Prinzip vorstellen.
Dann gilt halt dasselbe Problem, dass es halt wahrscheinlich viel zu teuer wäre und vermutlich ist das auch zu dünne Handlung oder wie auch immer und dann auch nach Kreta fliegen und so. Ja. Und ich habe jetzt ein paar Mal mit Filmen Sachen zu tun gehabt und so weiter und was da abgeht, was das für Geld kostet, was da jahrelang dran rumgeschraubt und gemacht und getan wird, das ist irre ist das. Und ich glaube nicht, dass ein Roman, der vielleicht, wenn ich Glück habe, bei ein paar tausend verkauften Exemplaren stehen bleibt, dass die dann versuchen, so etwas zu verfilmen. Das glaube ich nicht.
Aber es kann ja ein Regisseur, also Bjarne Mädel zum Beispiel, kann sagen, komm, ich will mal Regie führen. Deswegen.
Aber auch der braucht Geld und Geldgeber sozusagen. Und die sagen, wer, was, von wem, kenne ich nicht.
Ja, also ich drücke mal die Daumen. Also ich konnte mir das eigentlich vorstellen. Also
ich würde mich freuen natürlich.
Regie, Janne Mädel und der spielt noch den Ricky Kottenpeter. Der konnte natürlich auch den Philipp Büttner spielen, beides.
Ja, das stimmt.
Ja, sind wir gespannt. Jetzt ist ja auch die Frankfurter Buchmesse gerade. Mhm. Laufen Sie da auf oder?
Nee, da laufe ich nicht auf, auch aus Kostengründen sozusagen. Also ich hatte eine Einladung zum FAZ-Stand, FAZ. Ja. Da sollte ein Interview stattfinden und das war aber auch schon alles. Und das ist das erste Mal, dass eben die Nachfrage so dürftig war. Dann hat mein Verleger mir eben auch erzählt, dass die... Es wird alles gestrichen. Ja. Es gibt also von den Printmedien wollen wir gar nicht reden. Die werden ja auch immer weniger und auch die Platz wird immer dünner. Ja. Und jetzt sind die Stunden der Öffentlich-Rechtlichen sind gestrichen worden noch und nöcher. Jetzt soll Arte und Dreisat zusammengelegt werden und was nicht sonst noch alles. Ausgerechnet jetzt, wo wir die Demokratie verteidigen müssen und jede Stunde brauchen, die über Bücher berichtet wird, streichen die alles zusammen. Mit anderen Worten, ich bin zum ersten Mal, wenn ich ein Buch raus hatte, nicht auf der Buchmesse. Ist mir aber auch persönlich ganz recht, weil ich dieser Trubel, der macht mich da immer fertig. Also es ist echt nicht, echt kein Vergnügen, es sei denn, man ist besoffen die ganze Zeit und das kann ich mir nicht mehr erlauben.
Ja, den Buchpreis hat gerade Martina Hefter bekommen für Hey, guten Morgen. Wie geht es dir? Habe ich noch nicht gelesen.
Auch nicht, aber also ich kannte noch nichts von ihr. Aber das Vorhaben klang irgendwie ganz sympathisch und sie machte auch einen sympathischen Eindruck, finde ich.
Ja, ja. Nicht nur NDR Kultur, haben ja schon einige mal gefordert. Buchpreis Frank Schulz.
Das ist natürlich klar. Also ich habe da einen Fan, so, und der verbindet sich dann immer. Ja, ich weiß nicht schon. Ja. Also beim NDR sind die mir schon gewogen, das kann ich nicht verleugnen. Aber es ist natürlich was anderes, Wunschdenken und so. Ich bin ja nicht mal auf die Longlist gekommen. Okay. Also das war schon enttäuschend, das muss ich wohl sagen. Man sitzt 5 Jahre an so einem Ding und das Thema ist ja nun auch nicht irgendwie irgendwas.
Ein
paar Bücher, die ich auf der Longlist gesehen habe, dachte ich, och, so gut ist mein Buch aber auch. Warum bin ich denn nicht da? Das ist wie so eine Lotterie, würde ich mal sagen. Also die Jury ist auch nicht zu beneiden. die müssen ja auch immer mehrere Sachen dann mit berücksichtigen, der Frauenanteil hoch genug ist und weiß der Teufel was nicht sonst noch alles und Verlage und Kleinverlage müssen mit drin sein und dies und das und jenes. Und insofern nehme ich das nicht persönlich, aber schade ist es natürlich schon. Und wenn man nicht auf die Longlist kommt, dann kommt man schon gar nicht auf die Shortlist, ist ja klar.
Ja.
Vielleicht habe ich ja Glück, eine Freundin von mir sagte, die in Hamburg, die ist sozusagen mein Erzengel da in Hamburg, die kennt sich gut aus im Literaturbetrieb, die sagte, je später die größeren Rezensionen kommen, desto besser fürs Weihnachtsgeschäft. Und das stimmt natürlich auch wieder. Ich hoffe nur, dass überhaupt noch welche kommen dann.
Ja.
Es gab jetzt eine sehr schöne, geradezu eine Hymne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom vergangenen Samstag, glaube ich. Die, also was Schöneres kann man sich als Autor eigentlich gar nicht wünschen. Da kriegt man so, habe ich so einen Satz heiße Ohren gekriegt, da hätte ich einen Puff mit erleuchten können.
sehr schön gesagt. Ja, Sie haben ja auch eigentlich viele prominente Fürsprecher von Sven Regner, hier Schauspieler Matthias Brandt und hier von Karin Duves hat der Satz Großmeister literarischer Lupenmalerei, hat sie mal gesagt.
Ja, das hat sie aber schön ausgedrückt.
Hat sie schön ausgedrückt.
Das fühle ich mich, finde ich mich wieder.
Finden Sie sich wieder, ne?
Ja. Also Großmeister nicht, aber in der Lupenmalerei, da finde ich mich durchaus wieder.
Ja, weil sie sehr schwelgerisch im Prinzip Personen sehr ausführlich Situationen beschreiben.
Das ist, glaube ich, so mein Antrieb. Also das macht mir Spaß beim Schreiben und dann bleibt es nicht aus, dass ich da jedes Mal wieder in diese Falle tappe, sozusagen.
Ja. Jo, dann wollen wir gleich auch noch mal eine Stelle hören vielleicht. Übrigens, den Hörern sei gesagt, hier alles, was zwischendurch mal als Musik kommt während dieses Interviews, ist alles von Frank Schulz sozusagen als DJ ausgesucht.
So ist es. Das ist zum größten Teil eben so eine Art Soundtrack für das Buch. Die Stücke kommen da drin auch vor. Bis auf eines, das ist mein persönliches Letzte, nämlich das ist mein persönlicher All-Time-Favorite, glaube ich, habe ihr jetzt genommen, Rock'n'Roll von Led Zeppelin.
Ah, super. Auch ein Stück, was ich auch sehr mag.
Freut mich.
Immigrant Song ist natürlich auch nicht schlecht.
Ist auch nicht schlecht. Also, es gibt also alles, was bei Led Zeppelin, ja, Led ist schon schwierig, da was auszuwählen, aber ich habe mich für...
Ich merke schon, wir müssen irgendwann noch mal ein Bier trinken. Viele Gemeinsamkeiten. 2001, Eckart Henscheid, Led Zeppelin, mehr geht auch gar nicht.
Ja, leider trinke ich seit dem 11. Mai 2002 kein Bier mehr, überhaupt kein Alkohol mehr.
Ja.
Aber wir können ja auch eine Apfelschorle.
Wir können auch eine Apfelschorle trinken, sind Sie im Vorteil.
Ja.
Wunderbar, also nochmal erinnert sich an die Lesung am 22.10. in der Buchhandlung zur Heide. Wir könnten jetzt noch ganz viel sprechen. Letzte Frage, ist schon was Neues im Köcher, also eine neue Idee?
Ich mache erstmal ein bisschen Pause, das war schon anstrengend genug, ich habe mich immer noch nicht richtig geholt quasi von der Anstrengung, aber ein, zwei Ideen hätte ich durchaus, unter anderem den vierten Teil der Onofiz-Reihe,
okay.
Da sind noch ein paar offene Fragen und Geheimnisse, die ich gerne noch lüften würde, auch ein Erzählband wieder im ja, in der Entstehung würde ich nicht sagen, aber so ein paar Ideen habe ich schon dazu. Aber das hat alles
Zeit.
Also
noch Zeit. Okay, welche Stelle lesen wir mal, die so vielleicht einen ganz kleinen Osnabrück-Bezug hat, ein bisschen Klima?
Es muss ja sehr kurz sein und deswegen lese ich eine Seite. Der Kottenpeter hat mit seiner Kati zusammen gerade ein paar, ja, so Korktafeln und so einige Elemente für die Demo zum Schlossplatz gebracht. Und jetzt geht er zu Fuß zurück. Wie Kottenpeter auf dem Rückweg feststellte, war auch in der Gegend zwischen Dom und Theater nicht allzu viel los. Konnte noch kommen. Doch im vergangenen September war hier um diese Uhrzeit bereits alles rappelvoll gewesen. Bundesweit waren an die 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Und auch Osnabrück hatte die stärkste Beteiligung an einer Demonstration seit langem verzeichnet. Auf den nächsten Metern kam Ricky, der kleine Dötz, in den Sinn. 7 Jahre alt vielleicht. Der genau da vorn, neben dem Granitsockel des verkupferten Modells von der Altstadt, unter all dem Gewusel auf dem Boden gehockt und, angestrengt züngelnd, mit Filzstift Buchstaben auf ein Stück Karton gemalt hatte. Seine 10-, 11-jährige Schwester hatte ihr Schild bereits fertiggestellt. Ihr Text lautete, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Kottenpeter hatte auf das Pappschild ihres Bruders geschielt. Elektrisierten Herzens gewahrte er, dass der kleine Aktivist auf den Reim gepfiffen und sich rigoros auf die inhaltliche Aussage beschränkt hatte. Wir sind hier mit T, weil ihr uns die Zukunft mit 2 F. Möglicherweise hatte der Dötz nach dem ersten Vers bereits vorausgeahnt, dass der Platz knapp würde, und tatsächlich knautschte sich das Klaut nun an der Abbruchkante. Ricky hätte heulen mögen, und spät am Ende jenes Tages hatte er zusammen mit Kathi über die Frage sinniert, ob man so kleinen Kindern nicht besser die Unbeschwertheit ihrer Kindheit lassen sollte. Vielleicht wollte er, sagte Kathi müde und kleinlaut, unbedingt seine Schwester begleiten. Heute, 10 Wochen später, war der Platz der deutschen Einheit nur dünn besucht. Bang erschien es Kottenpeter, als sei bereits die Luft raus aus der Zukunft. Zukunft. Und das kurz vor Beginn der Klimakonferenz in Madrid. Soweit.
Danke, Frank Schulz. Ja, ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach mal tschüss.
Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Ich hoffe, es kommen ein paar Leute noch zur Lesung.
Ja, gehe ich einfach mal fest davon aus. In dem Sinne, Rock'n'Roll, und ja, bis demnächst mal.
Jo, danke für die Einladung.
Ja.
Bis dann. Ciao.